Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Arbeiten in der Always-On-Welt – Die Kunst der Konzentration von Henning Beck.
Da du den Text hörst und nicht liest, kann ich die folgende Wette mit dir zwar nicht abschließen, aber stell dir doch einfach vor, du liest den Text und wette hypothetisch mit. Ich, Henning Beck aus Frankfurt, wette, dass du, liebe Leserin, lieber Leser, es nicht schaffst, diesen Artikel am Stück zu lesen, ohne dich ein einziges Mal ablenken zu lassen. Also gedanklich abzuschweifen, kurz aufs Handy zu schauen oder, falls du den Text am Bildschirm liest, zwischendurch auf anderen Seiten herumzuklicken. Top, die Wette gilt.
Was mich so sicher macht, die Wette zu gewinnen? Ich habe die Wissenschaft auf meiner Seite. Der Artikel umfasst ungefähr 2700 Wörter. Wenn du die Pubertät hinter dir gelassen hast, beträgt deine Lesegeschwindigkeit etwa 250 Wörter pro Minute. Du brauchst also gut 10 Minuten, um den Artikel zu Ende zu lesen. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist das eine kleine Ewigkeit. Denn die mittlere Aufmerksamkeitsspanne von Erwachsenen beträgt gerade einmal 70 Sekunden, ab dem 65. Lebensjahr noch rund 60 Sekunden. Heißt, etwa jede Minute gönnt sich das Gehirn eine kleine Verschnaufspause und schaltet dabei automatisch um in seinen Grundmodus, der Suche nach Neuem. Wenn du diesen Artikel liest, musst du also 10-mal dem Drang widerstehen, dich etwas anderem, etwas Neuem zuzuwenden. 10 Chancen für mich, die Wette zu gewinnen. Und zwar ziemlich gute.
Denn unsere Gier nach Neuem ist groß. Das liegt daran, dass das Gehirn über Jahrtausende unter geistiger Unterversorgung gelitten hat. Es ist evolutionsgeschichtlich betrachtet geradezu ausgehungert. Und in diesem prekären Zustand findet es sich nun im digitalen Schlaraffenland wieder. Nachrichten, Neuigkeiten, noch und nöcher, nur ein paar Klicks entfernt. Kein Wunder, dass wir ständig die Beherrschung verlieren und uns ungezügelt wie ein Kind in der Schokoladenfabrik in den medialen Überfluss stürzen, statt konzentriert bei der Sache zu bleiben und etwa diesen Text zu Ende zu lesen. Übrigens dürftest du die Versuchung, gedanklich abzuschweifen, gerade spüren. Denn du liest seit rund 2 Minuten. Wieder Zeit fürs Gehirn zum Durchatmen. Und da der Absatz gerade zu Ende ist...
Tatsächlich ist es in den allermeisten Fällen eben nicht die aufploppende Nachricht oder das vibrierende Telefon, was uns aus den Arbeitsabläufen reißt, sondern wir sind selbst das Problem. Wir werden nicht abgelenkt, sondern wir lenken uns aktiv ab. In einer empirischen Studie haben die Forscher Maxi Heidmeier und Sadi Lalou von der London School of Economics 2021 etwa gezeigt, dass knapp 90% der Smartphone-Nutzung von uns ausgeht. Und je häufiger wir zum Smartphone greifen, desto schwerer fällt es uns, die Konzentration wieder auf die Aufgabe zu richten, weshalb wir dann noch eher zum Smartphone greifen. Ein Teufelskreis, der nicht nur unsere Produktivität killt, sondern auch neurowissenschaftlich nachweisliche Folgen hat. Diese Art des Multi- oder besser gesagt Interruptionstasking ist nämlich einer der Hauptgründe, warum im menschlichen Salienznetzwerk, jenem neuronalen System im Gehirn, das unter anderem wichtige von unwichtigen Informationen unterscheidet und die Aufmerksamkeit auf relevante Dinge lenkt, die Dichte der Nervenzellen immer weiter absinkt. Bedeutet, unsere Fähigkeit zur Konzentration geht flöten.
In dieser Welt des medialen Überflusses nicht den ständigen Ablenkungsangeboten zu unterliegen und konzentriert bei einer Sache zu bleiben, ist meiner Meinung nach daher die größte geistige Herausforderung unserer Zeit. Die schlechte Nachricht an dieser Stelle? Durch pure Willenskraft lässt sie sich nicht meistern. Wer sich vornimmt, ständig fokussiert zu sein, wird nur eines sein: enttäuscht. Unser Gehirn ist keine Maschine, die sich nach Belieben programmieren lässt. Das merkst du wahrscheinlich gerade selbst am Drang, dich wegzuklicken oder das Handy in die Hand zu nehmen. Denn ziemlich genau jetzt ist die nächste Minute rum. Doch ich helfe dir, dem Ruf des Neuen zu widerstehen und noch etwas länger durchzuhalten. Und zwar mit einem verlockenden Versprechen. Jetzt kommt der praktische Teil. Genauer gesagt 4 Teile, in denen ich dir 4,5 wissenschaftlich validierte Ansatzpunkte liefere, wie es dir gelingt, deine Konzentration besser hochzuhalten.
Erstens, strukturiere deine Arbeitszeit. Hast du schon einmal auf Teufel komm raus versucht, stundenlang am Stück konzentriert zu arbeiten, dazu vielleicht sogar dein Smartphone und alle Benachrichtigungsfunktionen am Rechner ausgeschaltet? Wahrscheinlich funktionierte es eine Zeit lang gut, bis dich irgendwann ein leises Geräusch von draußen störte, dich ein Körperteil juckte oder leicht schmerzte oder deine Gedanken begannen, auf Wanderschaft zu gehen. Vielleicht hast du dann noch eine Weile durchgehalten, irgendwann aber wahrscheinlich genervt aufgegeben.
Ob es uns nun gefällt oder nicht, unser Gehirn ist keine Konzentrationsmaschine, die immer weiterlaufen kann. Vielmehr überfordern wir es, wenn wir versuchen, es zu lange im Fokusmodus zu halten, womit wir Ablenkungen Tor und Tür öffnen. Vor allem eben den Sirenengesang der Social Media, der uns unendliche Neuigkeiten verspricht. Und so wird aus einem geplanten Arbeitsrausch schnell ein unproduktiver Social Media Exzess. Daher gilt, plane lieber gute Ablenkungen ein, als dich von schlechten aus der Arbeit reißen zu lassen.
Besonders produktive Menschen machen genau das. In einer groß angelegten Studie untersuchte 2021 der Hersteller der Zeiterfassungs-App DeskTime, wie Produktivität und Arbeitsrhythmus zusammenhängen. Weil die eigene Software die Arbeitszeiten aller Nutzerinnen und Nutzer minutengenau aufzeichnet, konnte man die Analyse auf ein einzigartiges Bild des Arbeitsverhaltens von über 350.000 Menschen stützen. Das Ergebnis? Die produktivsten 10% arbeiten für etwa 80 Minuten und machen dann knapp 20 Minuten Pause. Das deckt sich sehr gut mit der wissenschaftlichen Studienlage, die besagt, dass ein Verhältnis von etwa 4 Teilen Arbeit und einem Teil Pause, manchmal auch 5:1, ideal ist, um nach der Pause konzentriert weiterarbeiten zu können.
Dabei kommt es allerdings nicht nur auf die Pausentaktung an, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir die Pause gestalten. Wenn wir zum Smartphone greifen, private Mails lesen oder durch soziale Netzwerke scrollen, verlängert das faktisch die Arbeitsphase. Aufmerksamkeit bleibt gebunden, Erholung bleibt aus, die kognitive Ermüdung nimmt zu. Bewegung ist dagegen der Klassiker unter den produktiven Pausen. Ein kurzer Spaziergang oder einige Dehnübungen erhöhen die Durchblutung, fördern die Sauerstoffversorgung und unterstützen die Wiederherstellung der Aufmerksamkeit. Faustregel? Eine gute Pause zeichnet sich dadurch aus, seinen Blick nicht auf etwas richten zu müssen. Wenn der Geist kurz abschweifen darf, etwa beim Blick aus dem Fenster, wird das Default-Mode-Netzwerk aktiv. Dieses spielt eine zentrale Rolle bei der Integration von Informationen, bei kreativen Verknüpfungen und beim emotionalen Ausgleich.
Zweitens, wechsle die Umgebung. Vor einigen Jahren war ich an einem Projekt beteiligt, das sich mit der Gestaltung von Bürowelten beschäftigte, um die optimale Bedingungen für menschliches Arbeiten zu schaffen. Dabei haben wir uns viel mit dem Design und der Einrichtung von Arbeitsräumen beschäftigt. Wie sieht es wohl aus, das ideale Büro, in dem die Produktivität quasi von selbst sprudelt? Ich mache es kurz. Diese Umgebung gibt es nicht. Zumindest nicht für die Art von Wissensarbeit, wie sie heutzutage typisch ist.
Aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist die Praxis, ausschließlich in einem Raum zu arbeiten, genauso sinnvoll wie eine Einzimmerwohnung, die Funktionsräume allerdings mit eingerechnet. Kochen, schlafen, Fernsehen, spielen, auf die Toilette gehen, alles in einem Zimmer? Das will niemand. Je nach Bedürfnis nutzen wir unterschiedliche Räume. Nur beim Arbeiten soll das funktionieren. Ein einziger Ort, an dem man je nach Bedarf konzentriert, kreativ, kommunikativ oder inspiriert sein soll? Was für eine bekloppte Idee.
Wenn irgend möglich, sollten wir unterschiedlichen Tätigkeiten an verschiedenen Orten nachgehen. Ein Raum, in dem wir telefonieren, kommunizieren, ein Ort, an dem wir kreativ sind und Neues denken, ein Zimmer, in dem wir analysieren und planen. Je konsequenter wir die örtliche Diversifizierung betreiben, ob im Homeoffice oder im Büro, je leichter werden uns die entsprechenden Tätigkeiten fallen und desto besser wird es uns gleichsam gelingen, konzentriert bei dieser einen Sache zu bleiben und uns nicht ablenken zu lassen. Encoding-Effekt nennt sich das dahinterstehende psychologische Phänomen, das gut erforscht ist. Das Klassikerbeispiel: Menschen schreiben Klausuren dort am besten, wo sie zuvor am meisten gelernt haben.
Drittens, lock den Flow an. Durch die räumliche Aufteilung von Arbeit finden wir nicht nur besser in die Konzentration, sondern entwickeln mit der Zeit auch umso mehr Routine. Was im ersten Moment nach Monotonie klingt, ist tatsächlich ein wichtiger Schritt, um einen Zustand anzulocken, der als der ideale Schaffenszustand gilt. Jener Zustand, in dem wir hochfokussiert und nahezu unablenkbar eine Aufgabe bearbeiten, mit dieser sozusagen eins werden und hyperproduktiv sind. Der sogenannte Flow-Zustand. In diesem Zustand ist übrigens das bereits angesprochene Salienznetzwerk hochaktiv. Heißt, nur die wichtigsten Sinnesreize werden herausgefiltert. Gleichzeitig sind jene Hirnregionen deaktiviert, die normalerweise fürs gedankliche Umherwandern und das Suchen nach Abwechslung zuständig sind und so unserer Konzentration regelmäßig in die Parade fahren. Der Grund, warum Routine eine wichtige Voraussetzung für Flow ist? Sie erlaubt es uns, unseren Fokus ganz auf unsere Ziele zu richten. Auch deshalb, weil wir weniger Energie dafür aufwenden müssen, um die natürliche Tendenz des Gehirns Energie zu sparen, also unsere natürliche Faulheit, zu überwinden und uns ans Werk zu machen.
Womit wir bei der zweiten Voraussetzung für Flow sind: Ziele. Präziser formuliert, messbare und erreichbare Ziele. Wie förderlich diese für Flow-Erleben sind, hat etwa ein Team um den Organisationspsychologen Jared Weintraub von der New York University 2021 in einem Experiment mit 65 Vollzeitbeschäftigten gezeigt. Die Hälfte von ihnen definierte an 5 aufeinanderfolgenden Tagen vor Beginn der Arbeit genau 3 konkrete Ziele. Die andere Hälfte, die Kontrollgruppe, startete ohne konkrete Ziele in den Arbeitstag. Das Ergebnis? Die Mitglieder der Zielgruppe erlebten signifikant häufiger Flow während ihrer Arbeit als die der Kontrollgruppe. Mehr als nur ein positiver Nebeneffekt, sie kamen zudem deutlich entspannter durch den Tag.
Die dritte und wichtigste Flow-Voraussetzung ist ein genau zu unseren Fähigkeiten passender Schwierigkeitsgrad. Bei Aufgaben, die uns fordern, ohne uns zu überfordern, fällt es uns am leichtesten, uns zu konzentrieren. Und die Chance ist am höchsten, dass wir einen hyperproduktiven Lauf haben. Wenn wir also merken, dass eine Aufgabe uns unterfordert, ist es daher sinnvoll, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Etwa indem wir unseren Qualitätsanspruch hochschrauben oder die Deadline verkürzen. Sofort wird die Aufgabe attraktiver, fesselt unsere Aufmerksamkeit stärker, wir tauchen mehr in sie ein und erreichen dabei vielleicht sogar den Flow-Zustand.
Viertens, kapp zeitweise die Internetverbindung. Okay, jetzt kommt ein ziemlicher No-Brainer-Tipp, wirst du nach dem Lesen dieser Zwischenhead sicher denken und mehr denn je die Verlockung verspüren, einmal kurz bei Instagram und Co. vorbeizuschauen. Ich versuche dir zu helfen, weiterhin zu widerstehen und die Wette wider alle Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar zu gewinnen, und zwar mit einem Cliffhanger. Der Offline-Modus erleichtert nicht nur unmittelbar konzentriertes Arbeiten, sondern ist auch ein hochwirksamer Jungbrunnen.
Nachgewiesen hat das eine nordamerikanische Forschergruppe um den Wirtschaftswissenschaftler Noah Castello von der University of Alberta, die 2025 publiziert wurde. Über 450 Personen ließen sich auf das Experiment ein. Die eine Hälfte durfte ihr Smartphone weiter nutzen, während bei der anderen Hälfte für 2 Wochen genau das blockiert wurde, was das Smartphone smart macht: der Zugang zum mobilen Internet. Apps wie WhatsApp, Instagram oder TikTok waren damit deaktiviert. Doch man konnte noch telefonieren und SMS verschicken.
Das Ergebnis war verblüffend. Die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmenden, die keinen Internetzugang hatten, stieg signifikant an. Und zwar in einem Ausmaß, das einem 10-jährigen Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter entspricht. Mit anderen Worten, die Smart-Diäten verjüngten sich kognitiv betrachtet um 10 Jahre, zumindest was einen wesentlichen Teil ihrer kognitiven Fähigkeiten angeht. Besonders ausgeprägt war der Effekt bei denjenigen, die besonders häufig zum Smartphone griffen. Etwa weil sie unter FOMO, Fear of Missing Out, litten, also Angst hatten, etwas zu verpassen. Die positiven Effekte stellten sich übrigens auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein, die die 2 Wochen Internetabstinenz nicht ganz durchhielten und gelegentlich schummelten. Auch sie zeigten deutliche kognitive Verbesserungen. Es braucht also nicht unbedingt konsequente Smartphone-Abstinenzphasen, um unsere Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Allein schon durch weniger Smartphone-Nutzung können wir uns kognitiv verjüngen.
An dieser Stelle, kurz vor dem Ende des Artikels, muss ich dir etwas beichten. Ich war nicht ganz ehrlich, was unsere kleine Wette angeht. Eigentlich war ich nämlich von Anfang an ziemlich sicher, dass du diese gewinnst. Denn die meisten von uns können sich recht gut bis zu 30 Minuten auf einen Text konzentrieren. Insofern dürfte es für dich als Magazinleserin oder Leser keine große Herausforderung darstellen, einen Artikel dieser Länge in einem Rutsch zu lesen. Vor allem dann, wenn du es als genau das betrachtest, als Herausforderung. Und genau das wollte ich dir demonstrieren. Womit wir beim noch fehlenden halben Tipp sind, wie es dir gelingt, besser bei der Sache zu bleiben. Sozusagen als kleines Giveaway zum Schluss. Betrachte konzentriertes Arbeiten als Herausforderung und wette auf dich selbst.
Mach dir klar, dass die verlockendsten Angebote im Internet, die Social Media, nicht darauf ausgelegt sind, deinen Informationshunger zu stillen, sondern darauf, diesen immer weiter anzuheizen. Wir scrollen durch unendliche Feeds. Ein Post führt zum nächsten, ohne dass es uns irgendwo hinführt, wir irgendein Ziel erreichen. Es gibt keine letzte Zeile wie in einem Buch oder einem Artikel. Systematische Endlosigkeit als Masche, um uns bei der Stange zu halten. Willst du das wirklich mit dir machen lassen, dich da immer wieder hineinziehen und gefangen nehmen lassen? Oder willst du nicht selbst entscheiden, ob, wann und wie lange du dort unterwegs bist? Insbesondere während der Arbeit, wenn der Aufgabenberg immer weiter wächst und deine Konzentration dringend gefordert ist. Nimm die Challenge an. Leg dein Smartphone weg, bleib bei der Sache. Vielleicht erstmal nur 15 Minuten am Stück, in der nächsten Woche dann 20 oder sogar eine halbe Stunde. Gut möglich, dass du bald die 80 Minuten schaffst, so wie die besonders produktiven Menschen. Vor allem dann, wenn du konsequent Pausen machst, je nach Tätigkeit die Arbeitsumgebung wechselst, den Flow unlockst und phasenweise dein Smartphone zum Oldschool-Telefon degradierst. Sie hörten den Artikel Arbeiten in der Always-On-Welt – Die Kunst der Konzentration von Henning Beck. Aus der Ausgabe März 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Konventionelle Aufstiegslogiken hinterfragen – Was ist Erfolg? Und Unternehmen in der Coaching-Falle – Die psychologisierte Organisation.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.